ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem, Achtung, festhalten, jetzt kommt eine super Anmoderation, die wir so noch nie hatten. Also nochmal. Der Podcast, in dem wir die Fragen besprechen, die euch auf der Seele brennen und für die Seelen im Feuer brennen.
Oh. Ui, ja,
gut, ne?
Ui,
ja. Ui, denn ui, es geht ui. Um, habe ich lange dran gebastelt, denn es geht um das Sündenpotenzial unserer Entscheidungen, unserer Gewohnheiten, unseres Lebenswandels. Ich bin der Host, wie man im Podcast-Business so sagt. Mein Name ist Christoph und bei mir begrüße ich Urs.
Hallo.
Und Alexander. Hallo. Das ist jetzt schon Staffel 3 und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Ich habe ja sogar noch eine etwas längere Pause gemacht als ihr. Ihr habt die letzten beiden Folgen ohne mich gemacht, dafür aber zwei ganz, ganz tolle Gästinnen eingeladen. Vielen, vielen Dank dafür. Nochmal an Martina und Eva. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzuhören in der Ferne. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich diesen Ton vermissen musste. Der Buzzer von Jericho, die pastorale Hupe, die euch ja eigentlich vom salbungsvollen Geschwafel abhalten soll, die habt ihr in den letzten beiden Folgen gar nicht eingesetzt.
Ja, da kam ja auch gar nichts vor.
Da war kaum, gar nichts, kaum.
Ich weiß gar nicht.
Ich habe ganz genau hingehört und mitgezählt. Alex, du kamst in den beiden Folgen auf 4 pastorale Hupen.
Sehe ich nicht.
Urs, du auf 7.
Nein!
Du, Urs, hast ja aber die Eva eingeladen für die Folge mit den Tattoos und es steht ja geschrieben, der eine trage der Eva Last.
Was?
Und das
trägt immer meine Last.
Das bist in diesem Fall du und Eva hat bei mir 11-mal die Hupe zum Klingeln gebracht. Also hast du insgesamt 18 Hupen. Herzlichen Glückwunsch, Alex.
Ja, ich ahne es.
Du hast ja Martina eingeladen.
Ja.
Weißt du selbst, ne?
Nein.
Und die hat sich beim Abhören 23-mal eine Hupe eingefangen.
Topscorer.
Ja, allerdings, ja. Und der Alex trägt der Martina Last, hat damit jetzt 27 Hupen. Urs, welches Wort muss der Alex im Podcast einbauen?
Obstbaum.
Obstbaum, das finde ich sehr, sehr schön. Also Alex, lass dir das mal eine Lehre sein, ja, und verzichte heute mal auf pastorales Blabla. Ist ja sowieso eine Zeit des Verzichts, nicht wahr, meine Herren? Mhm. Womit wir voll beim Thema sind. Gestern war Palmsonntag. Habt ihr gefastet?
Ja.
Ja.
Ja, auf was habt ihr verzichtet?
Ach so. Ich habe versucht, mehr zu lesen. Das hat mäßig bis nicht geklappt. Aber was geklappt hat...
Also du hast auf das Nicht-Lesen verzichten wollen.
So ist es. Und ich habe gesagt, dass ich jeden Tag 10.000 Schritte schaffe. Und das hat geklappt. Bis jetzt hat das geklappt. Ich habe jeden Tag 10.000 Schritte oder mehr.
Ich wollte einfach mal in dieser Fastenzeit nicht so perfekt sein.
Und... Und ich
das
merke,
hat gut geklappt.
Es ist dir überhaupt nicht gelungen,
nee,
Alex.
Nicht. Nein, Spaß. Ich habe.
Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht
es
zu
ist
glauben.
So traurig, ja. Also, was hast du.
Ich habe Fleisch, also ja, Fleisch gefastet, Alkohol und tatsächlich zum allerersten Mal Serien, also Streamingdienste. Haben wir alle abbestellt.
Ja.
Tat gut.
Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns aus dem 15. Jahrhundert hören, die werden jetzt ein bisschen verwundert sein, dass man sich das so alles selbst aussuchen kann. Früher war das ja genau geregelt, worauf man zu verzichten hatte. Heute hat man ja gerade gehört, an eurem Beispiel sucht man sich das selbst aus. Deine Tochter zum Beispiel hat aufs Fernsehen verzichtet.
Ganz richtig.
Sehr tapfer für eine 10-Jährige.
Und hat das hervorragend durchgehalten.
Seit wann ist das denn eigentlich so, dass man sich das aussuchen darf, was man fastet? Oder ist das so rot-grün versiffter, Walker-katholischer Unsinn, der gar nicht gilt?
Exakt, das ist es. Exakt, das ist ganz großer linksgrün versiffter Unfug, sich das selber auszusuchen. Ja. Natürlich gibt es Regeln. Es gibt auch Leute, die sagen, es kommt auch wirklich darauf an, wenig zu essen. Das hat den Hintergrund, dass man dem Hunger eine gewisse spirituelle Wirkung zuschreibt. Mhm.
Wir könnten, glaube ich, eine ganze Folge oder eine ganze Staffel über das Fasten machen.
Ja, aber erzähl doch erstmal, hast du auch gefastet?
Ja, und ich bin voll eingeknickt.
Echt?
Ja.
Wann?
So nach
Halbzeit?
So, ja, ungefähr zur Halbzeit.
Was hast du denn versucht?
Ich habe Fleisch verzichtet, auf Fleisch habe ich verzichtet und auf Süßkram.
Cola?
Ja, Cola auch. Mhm. Haben wir auch die Cola sein lassen. Weil, wissen wir ja, ist ja Sünde. Haben wir auch besprochen in einer unserer ersten Folgen. Wir könnten und sollten eigentlich nochmal ganz deutlich übers Fasten reden, aber nicht mehr jetzt. Jetzt kommt die Karwoche und danach ist es mit dem Fasten vorbei, denn dann kommt er.
Jesus.
Nein, der Osterhase. Womit wir genau beim Thema der heutigen Folge wären.
Ist es Sünde, einen vom Osterhasen zu erzählen?
Bevor wir diese Frage klären, muss ich euch allerdings was erzählen, was auf jeden Fall Sünde ist. Bei mir im Bekanntenkreis, ich darf nicht sagen, wo genau, ist ein neues Baby unterwegs und angekündigt wurde das per österlichem WhatsApp-Bild und dem Spruch, Achtung, bitte festhalten, Einsatz der Wortspielpolizei, we're expecting somebody.
Ich möchte duschen. Ich möchte ganz heiß duschen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schlimm, da, ne? möchte ich, dass die Wortwitzpolizei die Tür eintritt, nachts um drei und die Eltern einfach mitnimmt und die Kinder direkt in Gewahrsam und...
Aber kannst du mir eine Aspirin holen?
Wir stellen die Uhr auf 30 Eier und kommen zunächst zum Bekenntnis. Erzählt ihr Kindern, dass der Osterhase die Eier versteckt?
Nein.
Aha. Jein. Aha. Und was ist mit dir? Erzählst du Kindern das?
Also das, wenn, ist es super lange her. Also deinen Kindern habe ich es nicht erzählt, weil ich da deiner Politik gefolgt bin. Mein Kind ist zu klein. Und also meiner Nichte, die ist jetzt 20, ich glaube, da hatte ich auch so die Politik, nee, ich erzähle sowas nicht mit Osterhase und so. Ja. Ihr habt jetzt sehr vehement gesagt, nein, also gerade du, Alex.
Ja, ich weiß.
Musst du kein schlechtes Gewissen haben oder hast du ein schlechtes Gewissen?
Ja, ja.
Warum?
Ja, weil ich jetzt eine Ausnahme mache. Also ich habe jetzt so vehement auf den Osterhasen reagiert. Beim Christkind sieht es schon wieder anders aus. Mhm. Darüber reden wir jetzt nicht, das ist schon klar.
Sprechen vielleicht Weihnachten drüber.
Ja, genau.
Aber dann mal einen Schritt zurück, damit man dich auch überhaupt versteht. Warum sagst du denn erstmal mit solcher Vehemenz nein? Was findest du doof am Osterhasen?
Also ich finde diese Figur des Osterhasen, ich finde sie in sich so dermaßen albern. Mhm. Ja, also der Osterhase bringt Eier. Da geht's ja schon los. Mhm. Ja, und es sind überhaupt gar keine Eier in dem Fall, sondern wir reden ja in der Regel von irgendwelchen Geschenken. Mhm. Also da wird irgendein Fantasiewesen kreiert, was jetzt dieses Hochfest Ostern mitflankieren soll. Ich finde es völlig bescheuert.
Punkt eins. Punkt zwei, gleichzeitig hast du aber ein schlechtes Gewissen, weil... das für die Kinder doch so nett ist oder irgendwie süß ist.
Um Gottes Willen, das finde ich...
Na, das wäre das erste Mal, dass der Herr Dr. Rolfe sich um Kinder Sorgen macht und um deren Empfindsamkeiten. Egal. Nein, das kann ich hier auch ausschließen.
Gottes Willen, mir völlig egal.
Gut.
Nein, ein schlechtes Gewissen hatte ich jetzt gerade wegen dieser inkonsequenten Haltung in Bezug auf andere Wesen, die man sich dann zu anderen Festen ausdenkt.
Ach, andere Wesen, du hast das Christkind, aber das ist ein anderes wie der,
Erstens
das auf einer Ebene mit dem Osterhasen.
Ja, absolut, natürlich.
Ach so, okay.
Dieser engelsgleiche Junge, der von Luther erfunden wurde, aber darüber reden wir.
Besprechen wir in ein paar Monaten. Urs, siehst du das genauso wie der Kollege Rolfes?
Ja.
Nein.
Was ist dann dein Problem am Osterhasen?
Es ist eher ein, ich würde sagen, ein taktisches Problem.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Es ist eher ein taktisches Problem. Nein, also ich habe immer die Philosophie vertreten. Ich will meinen Kindern ja auch den Glauben vermitteln.
Hat ja nicht geklappt.
Und dafür teilweise, ich habe keine gute Quote, aber es geht.
30%, glaube ich.
30%, genau. Ich will meinen Kindern den Glauben vermitteln. So, das heißt, dazu muss ich ja glaubwürdig sein, wenn ich das erreichen will. Mhm. Das geht nicht, wenn ich denen von Dingen erzähle, habe ich mir gedacht früher, wenn ich denen von Dingen erzähle, an die ich selbst nicht glaube. Mhm. Wenn ich denen sage, und dann kommt der Osterhase oder das oder dies oder das und ja, den gibt es wirklich, dann werden die ja sagen, ja, von den anderen Dingen, von denen er uns erzählt, die auch nicht beweisbar sind, das ist ja, ist dem zu trauen und dann kann man ihm genauso wenig glauben. Und ich glaube, nee, auch eher so ein Gedanke, der da heißt, wenn die so eine Entzauberung erleben und das sind doch alles nur Geschichten, wird das nicht bei anderen Sachen dann sozusagen das auch alles gleich mit auf eine Stufe gestellt und in Frage gestellt und so? Das war mein Grundgedanke dabei.
Die also ich Sache fasse zusammen, wenn deine Befürchtung ist, wenn ich denen erzähle vom Osterhasen und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, den Osterhasen gibt's nicht, wird auch in Frage gestellt, ah, den lieben Gott gibt's dann also auch nicht.
Ganz genau. Dann ist das, und was hat er uns noch alles für Unsinn erzählt und so weiter. Also ich wollte denen nur Sachen erzählen, an die ich selber auch wirklich glaube.
Dieser Philosophie folgend, gibt es bei dir zu Hause auch keine Zahnfee und sowas?
Nee, gab es nicht. Es gab diese Dinge, also wir haben auch zum Beispiel, wir gehen ja immer zu den Großeltern an Weihnachten, dann haben wir auch immer das Christkind gesucht, damit zu Hause die Oma und meine Frau die Geschenke hinstellen konnten. Dann geht man so, also ich weiß nicht, ob es das bekannt ist, dann geht man so durch den Ort und sucht nach dem Christkind und die Kinder sagen, ah, wo ist es denn? Damit dann in der Zeit die anderen das vorbereiten können. Das haben wir auch gemacht, aber ich habe solche Dinge immer gemacht, aber nie gesagt, das ist wirklich so. Ich habe denen immer gesagt, ja, das ist hier nicht, wir tun nur so, das ist jetzt hier ein kleiner Spaß. Natürlich ist das hier nicht, ne? Das funktioniert so nicht. Und genauso haben die Kinder auch nach Ostereiern gesucht. Dann habe ich denen immer gesagt, wir haben die versteckt, damit das lustig ist. Das macht man an Ostern so. Das hat nicht der Osterhase versteckt. Also wir haben diese Tradition, weil die Spaß machen, mitgenommen, aber nicht...
Ja, ja.
Nicht unter dem Vorzeichen, das ist wirklich ein mystisches Wesen.
Ja, aber das
Wesen.
Ist doch super.
Es ist wirklich ein mystisches Wesen gewesen, was jetzt hier die Eier versteckt hat. Oder da gibt es wirklich das Christkind zu finden oder so. Das habe ich, den Eindruck habe ich nie erweckt.
Du hast ja gefastet, so perfekt zu sein. Hast du trotzdem so perfekt wie sonst auch dich vorbereitet auf diese Folge und kannst uns jetzt formvollendet darlegen, woher das überhaupt kommt mit dem Osterhasen?
Mit dem Osterhasen nicht, aber das Eier versteckt werden.
Ja,
das ist also, das Ei ist ja seit jeher ein Symbol für neues Leben, das innerhalb einer, ja, von einer sehr fragilen Schale umgeben wird, was erst durchbrochen werden muss, die Schale, die durchbrochen werden muss, um dann quasi ja zu einem neuen, anderen Leben aufzuerstehen. Ist natürlich hier eine Kombination aus sehr heidnischen Motiven mit christlichen Motiven, woher der Osterhase kommt. Oh Gott, was habe ich geschwafelt? Muss ich noch was erklären?
Ja, ich muss in dieser Staffel einfach so ein bisschen härter durchgreifen.
Echt?
Und das war mir doch sehr, sehr pastoral jetzt, was du erzählt hast.
Ja okay, Eier, ich kann da direkt aber noch nachlegen.
Hast du was zum Osterhasen gefunden?
Zu den Eiern haben wir vor allen Dingen noch was. Die Eier wurden in der Fastenzeit ja auch nicht gegessen.
Genau.
Und wurden deshalb, damit man sie auch gut unterscheiden kann, gekocht und gefärbt. Daher kommt das mit den bunten Eiern.
Genau, und es gibt jetzt noch viel krasser. Ne? Also das Ei ist das Grab. Ne? Die Schale ist das Grab. Und da drin in dem Grab ist das Leben. Und deswegen wurden Eier früher nur rot gefärbt. Also nur rote Farbe, weil rot die Farbe des Blutes Jesu. Deswegen hat man angefangen, Eier zu färben. Und dann irgendwann später hat man gesagt, ja, rot ist irgendwie lange. Als man das dann vergessen hat, dann hat man gesagt, ja, kann man auch andere Farben nehmen. Und der Osterhase, beziehungsweise dass der Osterhase die Eier versteckt, das ist urkündlich das erste Mal erwähnt, 1682.
Das ist spät, ne?
Ja, so 300 Jahre alt. Also man geht davon aus, dass es schon länger ist, aber das ist die erste Erwähnung. Da hat ein Professor aus Heidelberg eine Abhandlung geschrieben darüber und hat diesen Brauch in unterschiedlichen Regionen, wo er war, das beschrieben und aufgezeichnet.
Was ich finden konnte, ist tatsächlich einfach nur, dass der Hase auch so ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol ist. Es passt gut in die Frühlingszeit, dass dann viele kleine Häschen da sind und so.
Ja, genau, weil der so viel Leben produziert und
rammelt ist das Stichwort.
Ja, genau. Ambrosius von Mailand hat schon im Jahr 380 nach Christus.
Danke. Gerne.
380 nach Christus den Hasen als Symbol für die Auferstehung.
Ja, ich esse ja gerne Hasen.
Genau.
Aber jetzt, dass das Ei irgendwie ein Symbol fürs Leben ist, kann ich verstehen. Aber warum ist denn der Hase ein Symbol für die Auferstehung? Weil er hüpfen kann.
Ambrosius von Mailand war ein bedeutender Theologe, Bischof und Kirchenlehrer der Spätantike. Ambrosius wählte den Schneehasen als Symbol für die Auferstehung, da dieser je nach Jahreszeit seine Fellfarbe verändert. Diese Fähigkeit zur Verwandlung in etwas Neues sah Ambrosius als Sinnbild für die Auferstehung der Verstorbenen.
Oder man könnte es auch anders sagen, die Hasen an sich sind nicht tot zu kriegen. Die wurden ja unheimlich viel gejagt.
Ah, doch, die sind tot zu kriegen und ja. Ich esse die dann gerne.
Also die wurden...
Wo kriegen wir denn deine Hasenrezepte?
Nein, aber guck mal, selbst die Gier nach Hasenfleisch ja, ja. Von Herrn Rolfes hat nicht dazu geführt, dass der Hase ausgerottet okay. ist, sondern dass es immer neue okay. gibt.
Ich arbeite noch dran.
Ja.
Du kriegst sie noch alle.
Du hast Hoffnung, ja?
Immer.
Urs, dass du bei deinen Kindern so konsequent auf diese Fantasiegestalten verzichtet hast, hat dir das mal Ärger mit anderen Eltern im Kindergarten oder in der Schule eingebracht, wenn die sagt, jetzt erzählen die Kinder, nee, gibt's gar nicht?
Ja, nee, Ärger hat's mir nicht eingebracht, aber es gab Leute, die gesagt haben, das war mal eine Zeit lang tatsächlich, dass die gesagt haben, bei uns wird an den Osterhasen geglaubt, bitte nicht spoilern sozusagen, oder ich weiß nicht, spoilern oder entmystifizieren oder wie auch immer. Bitte erzählt denen das nicht, dass das nicht so ist. Uns ist das ganz wichtig, dass die Kinder das glauben.
Mhm. Hat das geklappt mit deinen? Also ich kenne deine Kinder ja bei 1 und 2, kann ich mir vorstellen, dass das klappt bei Nummer 3 nicht so sehr, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das so Thema wurde. Okay. Ich glaube, so sehr, das ist ja auch das Ding, so sehr interessiert die das nicht. Und ich würde sagen, durch die Vorbereitung auf die Folge heute habe ich auch ein bisschen andere Haltung dazu entwickelt.
Wurde dir vom Osterhasen erzählt, Christoph?
Sag ich dir sofort, welche andere Haltung hast du denn jetzt entwickelt?
Ja, ich habe viel darüber gelesen und es gibt ganz viele Leute, Psychologinnen und Psychologen, die sagen, mach das, erzählt den Kindern das. Ihr werdet euch A, nicht, also was ja meine Sorge war, als Vertrauensperson entwerten, weil Kinder können sehr wohl unterscheiden, aus welchem Grund man ihnen die Unwahrheit erzählt. Mhm. Und Kinder können sehr wohl unterscheiden, dass das ja nicht war, um sie reinzulegen, lächerlich zu machen, sondern um ihnen was Schönes zu gönnen.
Mhm.
Diese Unterscheidung können Kinder treffen. Und die sagen, mystische Figuren schaffen sich Kinder sowieso. Ob wir die denen erzählen oder nicht. Also ich kann sagen, meine große Tochter, die hatte zum Beispiel die, wie heißt das, unsichtbaren Freund, unsichtbare Freundin, Julia aus der Mausbachstraße.
Mhm.
Weil es gibt in Münster die Mausbachstraße und das hat sie irgendwo mal gesehen, das fand die toll. Und dann hat sie überlegt, sie hat eine Freundin, die wohnt in der Mausbachstraße und dann haben wir auch zusammen ganz viel darüber geredet. Was hast Julia denn gemacht? Ne? Warst du schon mal bei der Zau? Und dann haben wir viel über Julia und Julia als Person so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Aber der war ja klar, es gibt Julia nicht. Mhm. Trotzdem war Julia für sie eine ganze lange Zeit eine wichtige Fantasiefigur, die eine Wirkung hatte auf sie. Und viele sagen sogar, auch den Kindern ist sogar so halb bewusst, halb unbewusst klar, dass es den Osterhasen nicht gibt. Das ist denen aber gar nicht so wichtig.
Mhm. Alex, du meldest dich, weil du hast ja nur imaginäre Freunde.
Genau. Oh, selbst die sind nicht nett zu ihm. Das ist das Traurige.
Wir steigen sehr, sehr hart in diese erste Folge der dritten Staffel ein. Wir mögen dich alle sehr, sehr gerne. Aber es ist so lustig, aufeinander einzuhacken. Also erstmal wolltest du von mir wissen, ob mir was vom Osterhasen erzählt worden ist.
Ja, sag mal kurz.
Ja. Ja.
Mir auch.
Ja.
Und ich weiß noch, dass es eine große, große Enttäuschung war. Also als meine Eltern dann irgendwann das Geheimnis lüften mussten. Beziehungsweise ich selber rausgefunden habe, ich war 21. Das
ja. Und im Priesterseminar und hast da erfahren, dass es den Osterhasen gibt.
Ehrlich gesagt, sehr schön. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen erleichtert, weil ich hatte Christoph vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob wir diese Folge machen können, weil sonst kriegt Alex hier bei der Podcastaufnahme raus, dass es den Osterhasen nicht gibt und wir können dann die Aufnahme direkt abbrechen, weil er weint und wieder mit dem Himmel ringt, mit den Fäusten genibbelt und sagt, nein, warum?
Ich wollte ja eingangs nicht jetzt auch noch das Christkind und so weiter mit in die Diskussion bringen, muss das an dieser Stelle jetzt aber auch tun, weil es um die Entzauberung geht.
Ja.
Ich habe ja, wie ihr wisst, eine ältere Schwester, 3,5 Jahre älter als ich und die ist manchmal echt ein bisschen fies gewesen. Ich habe natürlich noch ganz, ganz doll daran geglaubt. Und dann hat die mir irgendwie gezeigt, wo die Geschenke stehen. Das wusste die natürlich auch, ne? Also wo das Versteck ist, wo die Geschenke sind. Und ich fand das so unfassbar doof, weil ich wollte mich auch überraschen lassen. Ich wollte auch nicht wissen, was ich geschenkt bekomme und so. Ja, da hat meine blöde große Schwester hat das verraten.
Ich war der ältere Bruder, ne, einen jüngeren Bruder, 2 Jahre jünger. Und also bei uns war es dann ein Abwasch. Ich habe tatsächlich, meine Eltern hatten Besuch und es war irgendwann im Sommer. Und der Mann, der da bei uns auf der Terrasse saß und sich mit meinen Eltern unterhielt, dessen Stimme kam mir so bekannt vor. Und dann habe ich eine alte Videoaufzeichnung rausgekramt. Und habe gesagt, Mensch, der Nikolaus, der da jedes Jahr kommt, der klingt ja genauso wie der Mann da auf der Terrasse.
Investigativjournalismus im frühen Alter.
Ganz genau.
Wie alt warst du da, was würdest du sagen?
Ja, dann
21. Nein. Hattest du ja schon gesagt, Entschuldigung. Nein. Hast du dann geweint?
Nein, geweint habe ich nicht. Ich warte mal. 7?
Mhm.
7, 6, 7.
Interessant.
Also, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ich bringe das kurz zu Ende. Und dann habe ich meine Eltern mit dieser Entdeckung konfrontiert, habe sie zur Rede gestellt und dann sind sie eingeknickt. Und ich weiß noch, dass ich da, und der Osterhase auch nicht und das Christkind auch nicht. Und meine Mutter war dann in dem Moment ehrlich und hat gesagt, das haben wir gemacht und so weiter. Und dann hat sie etwas sehr Schlaues gemacht, hat mich mit in die Verantwortung genommen, um doch bitte meinem jüngeren Bruder noch 1, 2 Jahre plus X zu ermöglichen. Und dann war es so halbwegs gut, weil ich dann quasi Geheimnisträger zusammen mit meinen Eltern war. Also das hat mich dann wieder für einen kurzen Moment in einen anderen Status versetzt, aber ich kann mich noch wirklich sehr genau an diesen Tag erinnern, an diesen Abend erinnern, weil da war meine Kindheit vorbei. Nein, also ich war wirklich sehr enttäuscht.
Und das war das letzte Mal, dass dir jemand ein Geheimnis anvertraut hat.
Nein, ich hab durchgehalten, wirklich.
Ja, gut. Das ist stark.
Als ich angefangen habe, mich mehr für die Hintergründe des christlichen Glaubens zu interessieren, ist mir ja dann erst bewusst geworden, dass Ostern eine so große theologische Bedeutung hat und Weihnachten, jetzt mal ehrlich sein, ist theologisch ja nicht so bedeutsam. Ja. Aber in der allgemeingesellschaftlichen Wahrnehmung ist Weihnachten natürlich das viel größere, viel bekanntere Fest. Ärgert euch das irgendwie als Theologen oder findet ihr das schwierig, dass Ostern halt hauptsächlich mit Eiern und Hase in Verbindung gebracht wird und auf RTL laufen ständig irgendwelche großen Action-Blockbuster?
Ich sehe ehrlich gesagt gar keinen so großen Unterschied mehr zum anderen Fest, also zu Weihnachten. Mhm. Beide Feste sind für mich, also was die Feierlichkeiten angeht, wenn man so will, völlig.
Ja, aber Jesus kommt ja an Weihnachten doch noch vor.
Ja. Also,
ja.
Aber man sieht eine Krippe zum Beispiel.
Ja, für einen speziellen Teil innerhalb der Gesellschaft mag das noch gelten. Ja. Und exakt für diesen Teil gilt, glaube ich, auch noch, dass sie Ostern oder die Kar- und Ostertage feiern. Du hast schon völlig recht. Also, obwohl natürlich Ostern im Vergleich zu Weihnachten das viel bedeutsamere Fest ist. Also um das Osterfest rankt sich ja eigentlich alles andere.
Ich glaube, ich habe mich dann irgendwann gefragt, Mensch, an Ostern, da kommen wir alle zusammen und es gibt irgendwie eine Suche und so. Dabei ist die Botschaft von Ostern doch so, so viel wichtiger.
Ja, klar.
Ja, und natürlich. Das ist doch irgendwie schade, dass das nicht vorkommt.
Ja, aber ich will nicht in diese kulturelle, was haben die aus dem Fest gemacht,
Nummer einstimmen.
Also, wichtig ist ja
warum erst, nicht?
Nein, weil das so kirchliche Heulerei ist, ne? Jammerei und was habt ihr da mit dem Fest gemacht und so weiter. Erstmal habe ich ja eben gesagt, ne, diese ganze Nummer mit den Eiern, mit den Hasen und so weiter, das ist eine kirchliche Tradition, die hat die Kirche mit hineingetragen. Mhm. Die wurde dann vielleicht gesellschaftlich überformt. Aber das
ist doch so schade, dass der ganze Rest dann raus ist. Das ist geblieben.
Das ist schade und das finde ich vor allem deswegen schade, weil ich glaube, auch wenn ich mir jetzt eine Hupe einfange, das ist doch die große Hoffnung, die Ostern verbreitet ist. Wir werden nicht alle abkratzen. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei mit, wenn du eine Krebsdiagnose bekommst. Es ist nicht vorbei, wenn irgendein geliebter Mensch vor einen Baum fährt und tot ist. Ist total furchtbar. Das bleibt auch furchtbar. Aber es gibt eine Hoffnung, die heißt, das ist nicht der Schlusspunkt hier, sondern es geht weiter. Also ich finde es für die Leute schade, dass diese Botschaft nicht ankommt. Das ist auch bei diesem ganzen Christenkram meine einzige Motivation zu sagen, ich glaube, es würde euch gut tun, das zu wissen. Mhm. Und ich glaube, es würde euch gut tun, auch das glauben zu können. Das glaube ich schon. Ansonsten, weil wir jetzt nicht mehr so vorkommen, wie wir früher vorgekommen sind oder sowas und wir nicht mehr das so machen können, wie wir das früher gemacht haben, das ist überhaupt nichts, was mich traurig macht.
Urs, du hast ja gerade schon ausgeführt, wie wichtig und oder wie normal so Fantasiefiguren für Kinder sind. Würdest du es jetzt anders machen? Daher, du hast ja gesagt, du hast da deine Einstellung verändert. Würdest du jetzt, wenn du noch kleine Kinder hättest, denen vom Osterhasen erzählen oder würdest du trotzdem dabei bleiben, das nicht zu tun?
Ich glaube, ich würde trotzdem dabei bleiben, aber nicht mehr mit diesem großen moralischen Impetus, den ich da habe. Also ich fand vor allem spannend, das war übrigens Frau Professorin Rahel Dreier, Professorin für Kindheitspädagogik aus Berlin. Und die hat auch angeführt, es gibt eine große Studie in Kanada, wo die das überprüft haben, wie Kinder das erleben, wenn sie dann merken, das gibt's gar nicht. Und nur 2-6% der Kinder fühlen sich von den Eltern betrogen. Und würden, also genau das, wie sie da sagte, die haben mich ja hier veralbert, verarscht.
Ich gehörte dazu.
So, ja, okay. Tatsächlich hat die auch geschrieben, Kinder merken mit 6-7 Jahren diese Sache, fängt das an, dass das nicht mehr funktioniert. Ab 3 können die überhaupt so richtig erst checken, also diese Fantasiefigur für sich entwickeln und das aufnehmen und dann kann man denen das erst erzählen und mit 6-7 ist es dann in der Regel dann vorbei. Gut, Alex hat das Kind in sich sehr bewahrt, bis er dann 21 war, aber ne? Und die hat wirklich gesagt, das ist für so vieles gut. Ne? Und deswegen, das wäre so ein Punkt, wo ich denke, vielleicht würde ich es doch anders machen.
Ja, aber für was denn?
Gut? Ja, Fantasieentwicklung. Die Interaktion mit so einem fantastischen, mythischen Wesen ist für die kognitive Entwicklung total wichtig. Empathieentwicklung ist dabei total wichtig.
Warum auch andere Fantasiespiele wichtig sind. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind hier nicht im Garten, sondern in einem Schloss oder was auch immer. Das meint sie wahrscheinlich.
Genau, ne? Und das fand ich das Spannende dabei zu sagen, du kannst in diesem Alter, in dieser sehr, sehr wichtigen Phase, Kinder, das macht ja auch keiner, hat ja auch keiner gesagt, kannst die nicht rein rational nur auf Fakten basiert erziehen, sondern da gehört das sowieso dazu und da können die mit diesen Fantasievorstellungen viel besser arbeiten und kriegen ein Gefühl dafür. Die entwickeln ein Gefühl dafür, was dieses Fest sein kann und dass das positiv ist. Und das haben sogar Religionspsychologen, Religionspädagoginnen haben der da auch zugestimmt, haben gesagt, also, macht das ruhig.
Dass die Entwicklung für von Fantasie wichtig ist für Kinder, das bestreite ich überhaupt gar nicht. Ich glaube aber, dass es dafür überhaupt nicht notwendig ist, auf irgendwelche Wesen zurückzugreifen, von denen ich eine Zeit lang als Eltern behaupte, sie gibt es, um das dann später revidieren zu müssen. Also ich kann doch auch ganz anders meine Fantasie fördern.
Also Alex, der Urs zitiert hier wissenschaftliche Studien und so weiter und hat 3 Kinder und so. Ich höre ja lieber auf dich und deine Erziehungstipps.
Danke.
Ne? Du hast mir neulich auch gesagt, es wäre super für den Mittagsschlaf von meiner Tochter, wenn man einfach so ein paar Tropfen...
Ich habe dir gesagt, abends 3 Tropfen Klosterfrau Melissengeist auf Zuckerstückchen.
Auf dem Zuckerwürfel, ja. Genau. Ja. Das sind so die Erziehungstipps, die ich von Alex bekomme.
Wir werden gesperrt auf Spotify. Ja.
Was rätst du mir, wenn in ein paar Jahren, wenn mein Kind so alt ist, dass man über Osterhasen sprechen könnte oder nicht?
Feiert mit ihr ein schönes Fest, feiert Ostern, such mit ihr Ostereier, mal die an, die Ostereier, backt Hasen, kocht sie, wie auch immer, macht das. Aber behaupte nicht die reale Existenz dieses Wesens, um ihr dann später erklären zu müssen. Sie findet selber raus, Edge war gar nicht. Mhm. Also ich halte diesen Umweg für völlig unnötig.
Mhm. Wichtig ist ja vor Ostern das Fasten, damit haben wir auch diese Folge begonnen. Wann haben denn deine Kinder das erste Mal gefastet, Urs?
Oh, das weiß ich nicht. Die haben relativ früh damit angefangen, weil sie das bei mir mitbekommen haben. Aber ich hab, glaube ich, nicht gesagt, was fastet ihr denn oder so. Die haben gehört, dass ich Fastenvorsätze hatte. Die sind auch oft genug gescheitert. Und dann haben die irgendwann das nachgeahmt und haben gesagt, ich mache das auch. Im Moment macht das nur die jüngste Tochter. Mhm. Wo ich glaube, doch nee, die Große hat auch irgendwie so Süßigkeiten und so. Mhm. Macht die nicht oder hat die weggelassen? Die haben das irgendwann nachgeahmt. Ich weiß das nicht so. Mhm. Fünf, sechs vielleicht fing das so an und dann haben die das natürlich nicht überrissen, was das heißt, 40 Tage bis Ostern, wie lang das ist und so. Und ich bin, wie gesagt, bei der Kleinen, die ist 10, die haut das mit dem keine Medien nutzen richtig durch. Die sitzt jetzt da und also keine Medien nutzen, keine Videos nutzen, und die hört jetzt Hörspiele ohne Ende.
Mhm. Die ist eben radikal, wie es auch ihr Vater ist.
Exakt.
Und damit ist die Zeit auch um. Wir kommen zur Abstimmung, meine lieben Herren. Ist es Sünde, einem vom Osterhasen zu erzählen? Alex?
Ja.
Urs? Nein.
Ich sag auch ja. Ich will lieber, dass über andere Sachen gesprochen wird, die viel wichtiger sind an Ostern, wenn man das denn überhaupt zum Thema macht. Und sonst kann man auch irgendwas anderes feiern.
Ich hab grad voll Bock, auf dem Obstbaum zu klettern.
Okay.
Was glaub ich? Ihr auch?
So. Hey, kommt! So, eigentlich ist es, was den Stand der pastoralen Hupen für diese Episode betrifft, Gleichstand gewesen. Das war so unfassbar schlecht eingebaut, dass du direkt dir noch eine einfängst.
Und ganz ehrlich, bei dem Thema Osterhase ist Obstbaum ja ein totales Geschenk.
Hinterm Obstbaum versteckt und so weiter. Ja. Ich habe nicht erzählt, muss ich jetzt eben noch machen, dass meine Mutter so gut Ostereier und andere Süßigkeiten im Garten versteckt hat, dass wir viele erst im Jahr drauf wieder gefunden haben. Damit schließt sich diese Folge. Wir wünschen euch da draußen noch eine schöne, angenehme, weiß ich nicht, kann man das sagen, in der Fastenzeit Karwoche.
Gute Kar- und Ostertage.
Mhm, genau, auf jeden Fall die, denn auf die kommt es am Ende an. Wir hören uns wieder bei dieser Episode.
Ist es Sünde, die Bibel wörtlich zu nehmen?
Bis dahin, alles Gute, tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.